Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie ist das nun mit Kants Rassismus und der Aufklärung? Wie drastisch sind die Corona-Einbußen in den deutschen Museen? Und warum streiten Thüringen und Sachsen-Anhalt miteinander? Black Lives Matter sorgt in Deutschland für rege Auseinandersetzung mit Polizeigewalt einerseits, mit dem herrschenden Rassismus andererseits. Dass der Historiker Michael Zeuske hier in Fazit gesagt hat, wenn man an die Wurzeln der Herabwürdigung von Menschen wegen ihrer Hautfarbe heran wollte, dann müsse man auch zurück ins 18. Jahrhundert. Das sorgte für neue Schlagzeilen auf Twitter ebenso wie in der Tageszeitung.
In Deutschland wird es gerade nochmal Rassisten bezeichnet. Und dann Denkmäler stürzen will, muss man eben beispielsweise an Immanuel Kant rangehen. In seinen anthropologischen Schriften hat er den europäischen Rassismus mitbegründet. Ich will nur sagen, dass man, wenn man also diese Diskursebene und die Begriffsebene Rassismus und das dann auf Denkmäler und Proteste anwendet, dann muss also eine ganz schöne Menge gemacht werden.
Muss mit Immanuel Kant eine Menge gemacht werden? Das habe ich Stefan Gosepat gefragt. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Schön, hier zu sein.
Kant schreibt über 4 Rassen. Die Schwarze sei aus klimatischen Gründen, Zitat, stark, gelenk und faul. Die Weiße hätte, Zitat, alle Talente. Gibt es noch mehr schlimme Zitate aus seinen anthropologischen Vorlesungen oder haben die sozialen Medien da etwas hochgekocht?
Nein, die Stellen gibt es leider und man muss das offen zugeben. Es gibt sie nicht nur in der Anthropologie, es gibt sie auch in anderen Werken von Kant. Eine große Frage, ob das jetzt marginale Teile sind, die das Zentrum seines Werks, für das wir ihn schätzen, sein Universalismus, also die Behauptung, dass das für alle Menschen gilt, die Tatsache, dass er die gleiche Menschenwürde mitbegründet hat, dass er den Kosmopolitismus mitbegründet hat, ob das für diese zentralen Elemente auch gilt. Die Verteidiger werden vielleicht eher das sagen, ist marginal, ist nicht so wichtig, ist ihm ein vielleicht historisch verzeihlicher Fehler unterlaufen. Die Gegner wiederum sagen, nein, wenn Kant von allen Personen spricht, was er dann tatsächlich meint, und das entlarven diese Schriftteile dann, ist eigentlich der weiße Mann. Und dazwischen gibt es natürlich eine große Kluft. Ein Punkt wird sicherlich sein in der Kant-Forschung, und das können wir hier, wir sind ja nicht im philosophischen Seminar, jetzt nicht ausblättern, dass Kant seine Meinung offenbar historisch geändert hat. Am Anfang hat er eher nicht nur Rassen definiert, sondern auch eine Hierarchie von Rassen behauptet. Später hat er eigentlich nur noch die biologische Kategorie, die wir heute auch in Frage stellen, aber keine These mehr darüber, dass es diese Hierarchie gibt. Es gab auch eine Auseinandersetzung mit Zeitgenossen, insbesondere mit Herder, der ihm da Vorwürfe gemacht hat. Da hat Kant sich aber verteidigt. Er war in dem Sinne auch nicht historisch unschuldig. Insofern ist das historische Bild von dem historischen Kant komplex. Trotzdem bleibt noch die Frage, warum er, wenn das stimmt, auch das ist historisch umstritten in der Kant-Forschung, seine Meinung geändert hat. Und eine These wäre eben, weil er selber gemerkt hat, dass das mit seinen Hauptprinzipien, nämlich vor allem dem Kosmopolitanismus und dem Universalismus, nicht zusammenpasst. Und dann muss er eben entweder die hierarchische Rassenlehre aufgeben oder seine Prinzipien. Und er hat sich, und man würde sagen, glücklicherweise dann doch für seine Prinzipien entschieden.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel noch Hegels rassistische Äußerungen dazu nehmen, war der Rassismus, wie der Antisemitismus ja auch bei den Aufklärern, verbreitet oder sogar Common Sense? Aber Sie haben ja gerade gesagt, Herder hat Kant kritisiert. Oder wurde diese Kategorisierung erst auch mit den großen Aufklärern letztlich salonfähig? Also wo ist da die Henne und wo ist das Ei?
Das ist wieder wahrscheinlich eine komplexe Frage, aber es bleibt natürlich dabei, dass wir sozusagen von den großen Aufklärern, von denen wir gerade Aufklärung erwarten, jetzt doch enttäuscht sind, wenn jetzt ins öffentliche Bewusstsein dringt, was vielleicht vorher nur historisch forschende Kant- und Hegel-Forscher gewusst haben. Bei Hegel ist das sogar etwas prominenter zu finden als bei Kant, dass sie eben doch irgendwie diese Form von rassistischen Vorurteilen vertreten haben. Also insofern war die Vertreter der Aufklärung selber nicht unschuldig. Das finde ich jetzt nicht weiter überraschend. Wir Menschen sind, wie Kant dann selber sagt, aus einem krummen Holz geschnitzt. Die Frage ist nur, wie stark sind sie sozusagen in historischer Schuld und gedanklicher Schuld verhaftet, so dass wir uns überlegen müssen, ob wir mit ihnen, in ihrem, dem Andenken und mit dem Status, den sie haben, jetzt anders umgehen sollen.
Und was sagen Sie?
Ich glaube, die Stellen wenigstens jetzt bei Kant sind nicht so gravierend und die Tatsache, dass er das behauptet hat, was man nicht leugnen soll und immer offen darstellen, sondern auch diskutieren sollen, affiziert im Kern nicht seine zentralen Prinzipien. Im Gegenteil, die gleichen Menschenwürde macht deutlich, dass er den Rassismus nicht aufrechterhalten kann. Und deshalb sollten wir versuchen, an diesen zentralen Elementen festzuhalten. Das heißt nicht, dass man jetzt sagen muss, dass Kant ein Heiliger war und dass er nicht eben auch bestimmte moralische Fehler auch in seinem Werk begangen hat.
Wer Ihnen jetzt widersprechen würde, würde möglicherweise sagen, wenn wir den Kant jetzt nicht auch heftig unter die Lupe nehmen, kommen wir an die Wurzeln des Rassismus nicht ran.
Ja, also das unter die Lupe nehmen, finde ich völlig richtig. Denkmäler sind in der Hinsicht immer metaphorisch und auch statuarisch so schwarz-weiß. Entweder er steht da oder er steht da nicht. Aber natürlich ist in unserem Umgang mit jemand wie Kant, muss es nicht schwarz-weiß geben. Es wird da irgendwie natürlich eine große Grauzone geben. Und das kann man ja eben gerade bei diesen Themen erstens immer sagen und mit berücksichtigen. Zweitens ist natürlich nochmal ganz wichtig, das gerade und gilt jetzt zum Beispiel auch für den Kolonialismus, zu dem Kant viel geschrieben hat und der Befund auch gemischt ist. Er hat sich gegen bestimmte koloniale Tendenzen gewandt, während er andere nicht deutlich genug verurteilt hat, den Sklavenhandel wenigstens am Anfang nicht. Und deshalb ist es so wichtig, sich klarzumachen, dass die Denker der Aufklärung selber große Teile dessen, was sie mit ihrem aufklärerischen Gedankengut hätten eigentlich kritisieren müssen, nicht kritisiert haben. Wieso konnte Jefferson eine Unabhängigkeitserklärung und gleiche Freiheit fordern und dann selber Sklaven halten? Da kann man jetzt natürlich ideologiekritisch rangehen. Die haben das eben doch gar nicht so universalistisch gedacht, wie wir sie heute lesen. Da waren noch immer Beschränkungen drin. Da kommt jetzt eine Frage, wie man mit philosophischem Gedankengut umgeht, ins Spiel, wenn man Philosophie eher als Steinbruch verwendet. Habe eine gewisse Tendenz, das zu tun, sich die Teile rauszunehmen, die man für richtig hält und auf die man bauen kann. Dann kann man die Teile an Kant oder Hegel nehmen, die man für richtig hält und lässt die anderen liegen. Wenn man aber natürlich sagt, Kant, was viele sagen und denken, und ich habe da auch eine Tendenz zu sagen, Kant war der größte Philosoph, dann kann man das natürlich nicht so ohne weiteres stehen lassen, außer dann ein Komma zu machen und sagen, aber, und dann gibt es natürlich auch Teile, die dieses Urteil wenigstens doch einschränken.
Sie sind nun Philosoph. Hat es Sie verwundert oder halten Sie es für überzogen, dass in den sozialen Medien der große Satz eben die Runde gemacht hat, wir müssen jetzt Kant vom Sockel hauen, oder zeigt das vielmehr, dass, wenn man nicht Philosoph ist, man vielleicht Kant und den kategorischen Imperativ sich auf diese Welt legen kann als Folie, aber wir zu wenig über ihn wissen?
Ich glaube, es zeigt verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist sicherlich, wenn wir, wer immer jetzt wir ist, wir in Europa, wir in Amerika, in Nordamerika, sollte ich sagen, Philosophie sagen, dann meinen wir immer Philosophie mit europäischen Wurzeln, wie sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich durch jüdische Immigranten dann auch noch in die USA ausgewandert ist. Wir vernachlässigen bei dem Stichwort Philosophie total, dass es eine, und zwar viel, viel früher, zu voraufklärerischen Zeiten, in der Zeit wesentlich viel wesentlichere Philosophie in China, in Indien, in Persien gegeben hat. Da kann man jetzt natürlich schon einen latenten Rassismus drin sehen. So verstehe ich einen Teil der Anklage zu sagen, das wendet sich gegen zum Beispiel Kant und Hegel als die großen Denker der europäischen Tradition. Ein anderer Aspekt finde ich aber noch, das geht jetzt mit der Denkmalstürmerei generell einher, ist die Wut gegen den Rassismus, wie er ja latent auch in unserer Gegenwart noch präsent ist, richtet sich natürlich gegen die Hauptvertreter unserer Kultur und deshalb natürlich auch gegen Kant. Das finde ich aber irgendwie fehlgeleitet, weil die Wut muss sich gegen die gegenwärtigen Verhältnisse richten. Natürlich kommt es darauf an zu sagen, was sind die Ursachen? Und dazu gehört eine bestimmte Form des Denkens auch. Also ich meine, es ist schon der explizite Rassismus bei Kant. Aber was das bewirkt hat, das hat man natürlich tatsächlich im Kolonialismus, der ja seine historische Ausprägung viel später erst erfahren hat und dann natürlich in der Rassenlehre des Dritten Reiches auch viel später gesehen. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Kausalkette so geht zu sagen, weil Kant so ein Konzept von Rasse hatte, deshalb hat es den Nationalsozialismus gegeben. Ich meine, das behauptet ja auch keiner, aber das wäre ja auch Quatsch. Und ich glaube, man sollte statt Statuen vom Sockel zu stürzen, sich viel klarer machen, wieso die Bedeutung dieser Figuren, die irgendwer irgendwann mal auf den Sockel gesetzt hat und warum wir jetzt eine andere historische Perspektive auf diese Figuren haben und was das eigentlich mit unserer Betrachtung der Gegenwart macht, die natürlich historisch geworden ist, aber die wir selber natürlich auch historisch verändern können. Und das ist das doch, worauf es eigentlich ankommt, dass wir den Rassismus heute austreiben.
Sagt Philosophieprofessor Stefan Gosepat. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend.
Gerne.
Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Die Bonner Kunsthalle möchte möglichst viele Sinne ansprechen. Deshalb gibt es seit heute State of the Arts. Zumindest ein hübsches Wortspiel befindet sich die Eventkultur doch gerade in Einzelhaft. Sabine Oelze über das Zusammenspiel darstellender und bildender Kunst zu zweit ausprobiert.
Diese Soundarbeit von Hanna Weinberger reagiert auf den Besucher. Und zwar ist die Arbeit eigentlich nur existent, wenn Besucher im Raum sind.
Kuratorin Johanna Adam und ich stehen in einem großen leeren Raum in der Bundeskunsthalle. Eine Videokamera filmt uns dabei, wie wir uns durch den Raum bewegen. Jede Bewegung aktiviert einen Sound und schafft eine zufällige Abfolge von Tönen.
Wenn wir uns auseinander bewegen und andere Soundspuren kreieren, dann können wir vielleicht sogar noch mehr Geräusch erzeugen.
Kaum sind wir draußen, herrscht wieder Stille. Ohne Besucher kein Kunstwerk. Dieser Logik folgen fast alle der 10 Installationen, die zu sehen sind. Gleich im nächsten Raum ist der Besucher erneut gefordert. Er muss sich allein in einen Raum mit weißem Teppichboden begeben. Vor ihm ein großer Spiegel. Der dänische Künstler Christian Falznas hat diese Installation geschaffen. Sie heißt Solo. Der Besucher ist darin 5 Minuten lang allein, mit sich und seinem Spiegelbild.
Ich habe mich viele Gedanken darüber gemacht. Einerseits, was kann man im Moment überhaupt machen, weil viele von meinen Arbeiten auf so Gruppenaktionen, Interaktionen zwischen vielen Menschen irgendwie beruhen. Und als mir aufgefallen ist, dass das nicht mehr geht, bin ich auch selber fast in so eine Art künstlerische Krise in diese Isolation verfallen und habe dann irgendwann gedacht, dass das vielleicht auch ein interessanter Ausgangspunkt für etwas ist und bin deswegen zu diesem Schluss gekommen, dass sich jeder Einzelne mit der Isolation, mit sich selber in einen Raum alleine aussetzen möchte.
Ist das Kunst? Bin ich Kunst? Falznas liebt es, die Besucher in solche absurden Situationen zu bringen. Kuratorin Johanna Adam möchte mit der Ausstellung State of the Arts zeigen, wie wichtig Teilhabe heute in der zeitgenössischen Kunst ist und dass klassische Gattungsgrenzen wie Malerei oder Bildhauerei kaum noch eine Rolle spielen.
Das ist natürlich eine Sache, die nicht ganz neu ist, aber eine Sache, die sich unheimlich pluralisiert hat und eine Sache, die auch viel, viel selbstverständlicher geworden ist, als sie das noch in den 60er Jahren war oder auch in der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts.
Wie in den aktuellen Performances von Begüm Ercias, in denen es um die Kraft der Stimme und den Akt des Sprechens geht. Rachel Monosow, die sich in ihrer Arbeit mit gesellschaftlicher Kontrolle auseinandersetzt, fordert dazu auf, sich hinter einem Stück Zaun zusammenzukauern oder seine Hand zwischen 2 Kakteen zu stecken. Es geht um körperliche Erfahrung, um die Interaktion mit dem Kunstwerk. Der Niederländer Dries Verhoeven stellt in seiner neuesten, eigens für Bonn entwickelten Audioinstallation die Toleranz des Publikums auf die Probe.
Entschuldigung, kleines Geld für mich.
Vor dem Museum steht ein unscheinbarer, tragbarer Kassettenrekorder. Daraus erklingt die Stimme eines Obdachlosen. Er singt und bettelt um Geld.
Das ist normalerweise verboten in Bonn. Man kann betteln, aber ohne Lärm zu machen, also nur Stille. Was heißt das? Dass man im öffentlichen Raum nicht mehr sprechen kann. Dass man nur so zeigen kann, dass man Hilfe braucht, aber dass die Stimme einfach verschwunden ist.
Der öffentliche Raum, ein hart umkämpfter Ort, in dem, wie so oft, Armut keinen Platz hat. Kunst lässt sich nicht mehr einfach in Kategorien einteilen. Und auch die Institutionen, an denen sie stattfindet, sind durchlässiger geworden. Verhoeven tritt meist auf Performance-Festivals auf. Die Künstlerin Isabel Lewis war früher mal Tänzerin. Begüm Ercias ist eine bekannte Choreografin. Künstler wie David Shrigley arbeiten an Theaterprojekten mit.
Die Grenzen sind da einfach so stark fließend geworden zwischen bildender und darstellender Kunst, dass wir uns als Institution auch wirklich fragen müssen, ist es denn tatsächlich noch zeitgemäß so stark zu unterscheiden zwischen einem performativen, also einem Bühnenprogramm und einem Ausstellungsprogramm? Wir sehen, das hat so große Schnittmengen.
Johanna Adam möchte mit der Ausstellung State of the Arts einen Einblick in diese Schnittmengen geben. Auch wenn Künstler früherer Generationen, wie etwa Marina Abramovic oder Franz Erhard Walter, zum Teil radikaler das Publikum herausgefordert haben. Die Ausstellung macht deutlich, jüngere Künstlerinnen und Künstler versuchen, keine Mauern mehr einzureißen. Es gelingt ihnen, auch spielerisch den Fokus unserer Wahrnehmung zu verschieben.
State of the Arts bis zum 16. August in der Bonner Kunsthalle. Viele Museen in Deutschland sind wieder geöffnet mit begrenzter Besucherzahl, die unter Umständen Tage im Voraus Eintrittskarten reserviert hat und den Kunstgenuss mit der Schutzmaske, so gut es eben geht, in Einklang zu bringen versucht. Was in Zukunft möglich sein wird, hängt auch vom Geld ab. Klar. Und deshalb hat sich Nikolaus Berner umgehört, was die langen Wochen der Schließzeit gekostet haben. Gibt's schon Zahlen?
Na, an sich ist es noch viel zu früh. Wir dürfen ja auch immer nicht vergessen, die Corona-Krise ist ja nicht etwa ausgestanden. Aber es ging mal so um den ersten Eindruck. Und deswegen habe ich mal in Museen in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, Dresden, Weimar und dann auch in einigen kleineren Städten angefragt. Durchaus nach strukturellen Gesichtspunkten. Ich habe mich vor allem Museen für Kunst- und Kulturgeschichte gewidmet, die auch gleichzeitig viel Forschung betreiben, also strukturell ziemlich ähnlich sind, aber eben auf so einer nationalen Ebene in Berlin, auf einer regionalen Ebene in Dresden wichtig sind, als sehr große Mischstiftung mit entsetzlich vielen historischen Wohnhäusern, als ethnologisches Museum in Stuttgart oder eben das Kommunale Kunstmuseum in Hamburg. Da muss man erstmal feststellen, für die ganzen vielen kulturhistorischen Museen in Deutschland gibt es noch gar keine Daten, genauso für die naturwissenschaftlichen oder technikhistorischen oder die Schlossmuseen. Derzeitig versuchen die alle erstmal den Überblick zu kriegen.
Und wie ist es, wagen Sie trotzdem eine Prognose?
Ja, doch, durchaus. Das kann man eindeutig sehen. Und zwar vor allem, dass die Verluste immens sind. Und zwar wirklich auf allen Einnahmefronten. Man muss sich ja immer erstmal im Hinterkopf behalten, es dreht sich bis jetzt nur um die Einnahmeverluste seit Mitte März. Seitdem hatten ja die Museen erst geschlossen. Und zum Beispiel im Stuttgarter Lindenmuseum, also dem großen ethnologischen Museum, da haben sie bereits jetzt 300.000 Minus zu verzeichnen, obwohl die Aztekenausstellung noch gezeigt werden kann, die sehr erfolgreich ist und viele Besucher anziehen wird. Oder die Klassikstiftung in Weimar weiß jetzt bereits, dass sie mindestens 1,5 Millionen Euro Minus haben wird, obwohl bereits alle Häuser relativ früh wieder geöffnet wurden. Aber es gibt dort eben auch große Zugangsbeschränkungen. Andererseits muss man auch wieder sagen, schon seit Anfang Mai, als die ersten Häuser eröffnet wurden, bis jetzt schon wieder 22.000 Besucher gezählt. Das ist eine ganze Menge und zeigt doch deutlich, wie stark die Klassikstiftung auch in der Region verankert ist. Also die Leute wollten dorthin. Das sind ja noch keine Touristen. Die Hamburger Kunsthalle verzeichnet schon jetzt 1 Million Euro Minus. Dresdner Museen 1,5 Millionen. Und selbst so ein winziges Museum wie das Römermuseum in Hechingen, das hat jetzt schon 10.000 Euro Minus. Also da kommt richtig was auf uns zu.
Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht, dass die Menschen in die Museen wollen. Konnten Sie denn Unterschiede im Umgang mit dem Virus zwischen den Institutionen ausmachen?
Ja, es ist doch auffällig, dass sich die jeweiligen Museen relativ stark nach den Vorgaben der Länder oder ihrer finanziellen Träger richten. In Weimar nach dem schwedischen Weg von Thüringen. In Berlin ist man sehr viel strenger, zum Beispiel in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, einfach weil dort der Bund so einen starken Einfluss hat. Und das Zweite ist, was sehr auffällig ist, dass man versucht hat, relativ früh die Einnahmeverluste zu reduzieren. In Dresden beispielsweise hat als allererstes mal die Gemäldegalerie aufgemacht, klar. Aber dann hat man Häuser geöffnet, die eher randlagig sind, so wie in Herrenhut oder ein Schloss Pillnitz. Und dann erst am 30. Mai das Residenzschloss. Das heißt, man hat versucht, Besucherballungen zu vermeiden, das ist das eine, aber gleichzeitig die Häuser, die ein bisschen unbekannter sind, dazu zu nutzen, um jetzt doch wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen.
Wenn die Ausfälle jetzt so groß sind, obwohl neues Geld reinkommt, springen bei den Museen, die staatlich gefördert werden, dann die Länder und Kommunen in die Bresche?
Also bis jetzt wird überall nur verhandelt. Also die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz muss mit dem Bund und den Ländern verhandeln. Thüringen hat für die Klassikstiftung in Weimar doch immerhin 1,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. In Hamburg hofft man noch sehr auf die Hilfe des Senats. Das Gleiche hört man aus Bayern oder aus Nordrhein-Westfalen. Aber das ist alles noch nichts richtig Festes. Was aber ganz klar ist, dass der Nothilfefonds, der Mitte April von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in die Gänge gebracht wurde, mit diesen 10 Millionen Euro überhaupt nicht reichen wird. Sondern das ist vor allem eine Sache, die quasi dazu dienen wird, kleine Fehler auszugleichen. Aber auf die Dauer braucht man viel, viel mehr Geld. Das Problem ist, dass die Museen ja ganz dringend diese Einnahmen benötigen. Das ist seit den 1990er Jahren so. Sie sind ja nicht mehr vollständig staatlich finanziert, sondern sind vollkommen abhängig von den Zusatzeinnahmen durch Eintrittsgelder, durch Führungsgelder, durch Verkäufe in den Shops etc. Sie sollten damit auch, das war eine Idee, sie sollten unabhängiger werden, sie sollten sich selber finanzieren können und damit mehr Programm machen. Das Resultat war nur, dass eben diese Mehrfinanzierung aus den Eintrittsgeldern etc. zum Standardetat wurde. Das kann man man ganz besonders krass in Berlin in den staatlichen Museen sehen. Das sind eben 80% des Publikums kommen dort gar nicht aus Berlin. Die sind eine vollkommene Touristeninstitution inzwischen geworden. Und die haben inzwischen nach Angaben von Präsident Hermann Haparzinger pro Monat 2 Millionen Euro Miese. Das heißt, sie haben alleine im Vergleich zum April 2019 jetzt schon 1,6 Millionen Euro weniger eingenommen. Das wird sich zusammenrechnen auf bestimmt 2,5, 3 Millionen Euro eventuell. Und das ist das große Problem, dass die Museen viel zu sehr auf den Tourismus gesetzt haben und jetzt genau darunter leiden. Der Tourismus ist nicht mehr da und er wird auch nicht so schnell wiederkommen. Darüber sind sich alle Forscher einig. Das heißt, sie müssen vollkommen neue Wege finden, um sich zu finanzieren.
Das hat Nikolaus Bernau für Fazit recherchiert. Da kommt sowohl auf die Museen als auch auf die Politik sicherlich noch einiges zu. Jetzt geht es weiter mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen der Corona-Pandemie war auch die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz wochenlang geschlossen. Zwischen Konstanz und Kreuzlingen am Bodensee besonders deutlich sichtbar mit einem provisorischen Zaun. Nun kommt dieser Grenzzaun in die Sammlung des Hauses der Geschichte, Baden-Württemberg. Direktorin Paula Lutum-Lenger nahm ihn vom Konstanzer Landrat Zeno Danner in der Straßenmeisterei Radolf Zell in Empfang, wo er seit seinem Abbau am 15. Mai eingelagert war. Der Zaun symbolisiert trotz seiner trennenden Funktion die Verbundenheit von Schweizern und Deutschen. Anwohner hatten aus Absperrband in die Streben das Kunstwort Kreuztanz eingewebt, also aus Kreuzlingen und Konstanz. Auf ein anderes Zaunstück montierten sie das Bild einer geöffneten Tür. Die Kulturstiftung des Bundes will 14,6 Millionen Euro in Programme und Projekte stecken. Dazu gehört etwa ein Jupiter genanntes Programm zur Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters. Mit 3,7 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 sollen innovative Produktionen, internationale Vernetzung, Austausch und Kooperation sowie Interesse am Kinder- und Jugendtheater gefördert werden, wie die Stiftung mitteilte. In Städten und Regionen ohne Häuser mit eigenen festen Theater- oder Tanzensembles sollen weitere 20 Gastspielkooperationen unterstützt werden. Dafür stellt die Stiftung 2,8 Millionen Euro bereit. Die künstlerische Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Ländern und Deutschland will die Stiftung bis 2024 mit 4 Millionen Euro fördern. Das Humboldt-Forum in Berlin hält an seiner ersten Teileröffnung noch in diesem Jahr fest. Das vor allem im Fassadenbereich rekonstruierte Stadtschloss werde baulich bis Ende 2020 fertig, teilte das Humboldt-Forum nach einer Sitzung des Stiftungsrates mit. Die bereits mehrfach verschobene und zuletzt für September geplante erste Eröffnung war wegen Corona-bedingter Verzögerungen bei den Arbeiten abgesagt worden. In den vergangenen Wochen und Monaten seien die Bauarbeiten im Erdgeschoss gut vorangekommen, hieß es. Auch in den Ausstellungsbereichen der Museen im zweiten und dritten Obergeschoss gehe der Aufbau der komplexen Vitrinenstrukturen gut voran. Das Humboldt-Forum soll in 3 Schritten bis Herbst 2021 komplett zugänglich sein. Der Preis Bibliothek des Jahres geht in diesem Jahr nach Hannover und nach Gotha. Das teilten der Deutsche Bibliotheksverband und die Deutsche Telekom Stiftung mit. In Hannover wird die TIP, Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek, ausgezeichnet. Unter anderem für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung. Zum ersten Mal wird die Auszeichnung auch in kleinen Kommunen und Regionen verliehen, an die Stadtbibliothek in Gotha in Thüringen. Sie zeichnet sich durch ihre hervorragende, auf sehr unterschiedliche Zielgruppen abgestimmte Bildungs- und Medienarbeit aus, heißt es. Dazu gehören demnach eine Kinderuni, eine Seniorenakademie und Erzählcafés.
Religiöse Kunstwerke gehören nicht in die Depots von Museen, sondern zurück in die Gotteshäuser. Weil es schade ist, dass kaum etwas von den Arbeiten noch betrachtet werden kann, das sagte Eike Schmidt, der Chef der Uffizien in Florenz, kürzlich hier in Fazit. Was hält Bernhard Marz, der Direktor der Alten Pinakothek München, vom Vorschlag seines Kollegen, der in Florenz an die 800 religiöse Arbeiten gelagert hat? Das wollte ich wissen. Guten Abend, Herr Marz.
Ja, guten Abend.
Vor allem, wenn Kirchen in Kriegen keine sicheren Orte waren, wurden ihre Kunstwerke ausgelagert. Können Sie abschätzen, wie viele Arbeiten aus diesem Grund bei Ihnen in München sind?
Naja, nun müsste man mit Italien anfangen und zuallererst mal sagen, dass Kirchen auch in Friedenszeiten nicht immer sichere Orte sind. Sie sind Ort zahlreicher Kunstdiebstähle gewesen. wir haben keine Raubkunst oder keine primär sichergestellten Werke aus Kirchen, sondern unsere Sammlungsgeschichte ist ganz anders. Und für die alten Meister ist natürlich der Anteil sakraler Motive sehr, sehr hoch. Die Herkünfte sind ganz vielfältig.
Der Einschub, den Sie gemacht haben, dass es sich nicht vor allem um Kriegssituationen handelte, ändert das etwas an der Einstellung zum Vorschlag Ihres Kollegen Eike Schmidt?
Also wenn wir den Fall von Raubkunst hätten, dann würden wir das restituieren. Aber es geht darum in Florenz, dass viele Bilder aus Kirchen sichergestellt sind. Und da kann man nur sagen, ja, wenn die Kirche heute sicherer ist, dann sollen die Werke ruhig an originale Orte kommen. Bei uns ist es so, wir haben rund 25.000 Gemälde, darunter sehr viele alte Meister, darunter wiederum vieles, was durch die Säkularisationsbewegung ab 1803 ins Museum gekommen ist. Das muss man wahrscheinlich für den Hörer erklären und für die Hörerin. Das war der Moment, wo die Klöster aufgelassen worden sind und wo viele, viele Bilder aus Kirchen und Klöstern aus dem sakralen Kontext in den musealen überführt worden sind. Das hat ab 1803 stattgefunden, aber schon ein Jahrzehnt später gingen einige der Werke, die aus Kirchen und Klöstern in das Museum gekommen sind, in die damalige Zentralgalerie von München, gingen einige Werke zurück an kirchliche Leihnehmer. Das heißt, das, was Eike Schmidt vorschlägt, ist in Bayern schon seit über 200 Jahren Tradition.
Und zwar, weil das Werke sind, die für Kirchen gemacht sind oder andersrum gefragt, das Museum nicht der optimale Ort ist, um sakrale Kunst auszustellen oder weshalb?
Ja, das Museum ist ein idealer Ort, um sakrale Kunst auszustellen, gerade wenn es Preziosen sind, die hier besser geschützt werden können als in mancher Kirche. Das Museum ist ein guter Ort, um die Werke auszustellen, weil sie dann außerhalb des Kontextes gesehen werden. Die Kirche ist auch ein guter Ort, sakrale Kunst zu zeigen, weil sie dort im gottesdienstlichen Zusammenhang gesehen wird. Beides hat also sein Recht. Und deswegen kann man all diese Fragen nicht pauschalisiert beantworten. Wir würden nicht um jeden Preis alle Werke an ihren originalen Ort zurückgeben, zumal in vielen Fällen die originalen Orte gar nicht mehr bestehen. Oder umgebaut wurden. 2-3 Jahrhunderte, in denen Bildwerke dekontextualisiert waren. Aber jeder Fall ist ein Einzelfall.
Jetzt lassen Sie mich mal ganz naiv fragen, haben die christlichen Kirchen in Deutschland eigentlich jemals gesagt, liebe Museen, gebt uns unsere Sachen mal zurück? Wie ist das überhaupt geregelt?
Das ist nicht pauschalisiert geregelt. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben zum Beispiel in Ottobeuren in einem Kloster eine alte Klostergalerie als Staatsgalerie, also als Filiale der alten Pinakothek, eingerichtet. Wir bleiben der Eigentümer. Das ist ein Rechtsakt von 1803/4 herum. Aber die Besitzer, also die Nutznießer der Bilder, sind jetzt das Kloster und seine Gäste. Man muss in jedem Fall genau gucken, was ratsam ist. Aber wir brauchen nicht zu restituieren wie mit Raubkunst, sondern in so einem Fall würden wir ein Museumsstück mit einem Dauerleihvertrag herausgeben. Die Staatsgemäldesammlungen haben weit über 4000 Dauerleihgaben in Museen, Kirchen, Klöstern. Und insofern ist das eine seit 200 Jahren gelebte Praxis.
Wer nun als Besucher sagt, ich möchte eine Madonna sehen, auch wenn ich nicht gläubig bin, deshalb ziehe ich ein Museum einer Kirche vor, kommen wir nochmal auf Eike Schmidt. Da hat er auch ein Argument, nämlich:
Die Museen selbst sind ja auch keineswegs so neutrale klinische Behältnisse. Wenn wir uns die Benutzung der Museen ansehen, findet hier ja sehr viel Para- und Pseudo-Religiöses statt, die Anbetung des großen Namens steht. Und was mit der ursprünglichen Idee des Museums, die ja genauso ein Sammlungsort, ein Ort der Kontemplation und des Nachdenkens sein sollte, wie das in einem ganz anderen Kontext auch eine Kirche sein sollte und muss, das ist ja in vielen heutigen Museen auch verloren gegangen.
Was sagen Sie dazu?
Dazu sage ich, das Museum hat viele Aufgaben, aber die Idee der Museumskirche im 19. Jahrhundert, dass man da hingeht und gleichsam vor Andacht erstarrt, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Museen sind Orte der Kommunikation über Konfessionen, Generationen, Nationen hinweg. Das ist gerade die besondere Aufgabe des Museums. Und wer ins Museum geht, um da nur Andacht zu pflegen, der geht den ersten Schritt. Aber ich schlage immer vor, den zweiten auch zu gehen, über die Kunst zu reden und zu verstehen, was eine Madonna ist. Die Museen machen eine etwas andere Vermittlungsarbeit als eine Kirche, logischerweise, weil wir ein anderes Anliegen haben. Insofern bestimmt der Kontext eines sakralen Bildes immer auch die Lesart der Museumsbesucher oder der Gläubigen. Das ist außerordentlich spannend, das kann man nicht pauschalieren, sondern da greifen verschiedene Verantwortungsbegriffe der Gesellschaft im Museum die Vermittlungsarbeit zu leisten. Das ist etwas anderes, als vor dem Hauptaltar niederzuknien und das Abendmahl zu empfangen.
Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für einen Kunsthistoriker oder für einen sehr kunstbeflissenen Menschen erschließt sich möglicherweise ein sakrales Kunstwerk, das auch im Dialog mit anderen Kunstwerken in einer Kirche mal gehangen hat, bis zu einer Zeit X, am besten am Originalort.
Ich glaube, es gibt keinen am besten. Ich glaube, genau da sind wir an der Frage, ob man mit der Rückgabe etwas optimiert. Ja, wenn es ein Werk ist, was im Depot hängt, ist eine Präsentation an einem öffentlichen oder halböffentlichen Ort besser als im Depot, sofern die konservatorischen Voraussetzungen und die Sicherheit gegeben sind.
Das sagt Bernhard Marz, der Direktor der Alten Pinakothek München. Übrigens, sämtliche Werke der Bayerischen Staatssammlung finden Sie online zugänglich. Danke, Herr Marz.
Vielen Dank auch.
Sie hören die Kultur vom Tag. Ein Schloss, einerseits ein Kleinod, andererseits eine ganz schön teure Angelegenheit. Darüber seufzen auch die staatlichen Schlossherren und Damen. Den Ländern Thüringen und Sachsen-Anhalt will der Bund bei der Pflege der Kleinode, von denen es nicht wenige gibt, deshalb unter die Arme greifen. Aber es gibt Streit. Dabei geht es nicht um ihre Hoheit, sondern die Deutungshoheit. Um das zu erklären, beginnt Henry Bernhard im Frühjahr 2019.
Die Nachricht ging vor über einem Jahr wie warmer Regen auf Thüringen und Sachsen-Anhalt herab. Je 100 Millionen Euro sollten die beiden Länder vom Bund überwiesen bekommen zum Erhalt ihrer umfangreichen Schlösser und Gartenlandschaften. Geld, das die beiden Länder gut gebrauchen können, da sich viele Schlösser im bemitleidenswerten Zustand befinden. Zudem sollten noch jährliche Unterhaltszahlungen von jeweils bis zu 15 Millionen Euro vom Bund folgen. Doch der stellt zwei Bedingungen. Erstens müssen beide Bundesländer jeweils 100 Millionen Euro zuschießen, um die gleiche Summe aus Berlin zu erhalten. Das haben beide Landtage längst genehmigt. Zweitens aber müssen sich Thüringen und Sachsen-Anhalt auf eine gemeinsame Stiftung einigen, die das Geld und damit die Liegenschaften verwaltet. Die Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten soll dann länderübergreifend agieren. Ein Vertragsentwurf der beiden Staatskanzleien liegt vor. Die Zustimmung des Thüringer Landtags scheint aber momentan ausgeschlossen. Nicht nur der Fraktionsvorsitzende der CDU, Mario Vogt, besteht darauf,
dass die Kulturhoheit über Thüringer Schlösser und Gärten eben auch hier im Freistaat bleibt. Wir glauben, dass die Verhandlungen, die die rot-rot-grüne Minderheitsregierung geführt hat, nicht klug waren und vor allen Dingen auch dazu geführt haben, dass man all die Partner, die man braucht, gegeneinander aufgebracht hat. Es ist weder mit dem Bund gesprochen worden, noch mit dem kommunalen Beirat und damit mit den eigentlich Betroffenen. Und dieses über die Köpfe der Leute hinweg regieren, das führt logischerweise auch dazu, dass es keine guten Lösungen gibt. Den Ausverkauf Thüringer Kulturgutes, den wollen wir nicht zulassen.
Auch in den Kommunen brandete Protest auf. Der Bürgermeister von Bad Liebenstein, Michael Brotführer, sprach vom größten Kulturraub unserer Landesgeschichte. Es gebe kein gemeinsames Kulturerbe von Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ebenso kritisierten in Thüringen die AfD und die FDP, aber auch die Koalitionspartner SPD und Grüne den Vertragsentwurf. Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der SPD, hat seinen Wahlkreis in Thüringen. Er hat den Geldsegen organisiert. Auch er ist verärgert, wie man mit dem Angebot umgeht.
Der Vertrag, so wie er ausgearbeitet ist, atmet nicht gerade die Thüringer Staatlichkeit, sondern ist mehr so eine von oben herab Haltung gewesen. Und ich persönlich bin da auch an zwei, drei Punkten den Vertrag nicht zustimmungsfähig. Ich kann nicht den Sitz nach Halle legen, den Stiftungsdirektor aus Halle kommen lassen und dann nicht mal ein Vetorecht für die Thüringer Interessen haben. Also das weiß jeder, der ein bisschen politisches Geschick hat, dass das nicht funktioniert, sondern das muss auf Augenhöhe geschehen. Und diese Augenhöhe hat die Staatskanzlei der Herr Hoff nicht hergestellt. Das ist sein politischer Fehler.
Der angesprochene Benjamin Emanuel Hoff, Chef der Thüringer Staatskanzlei und unter anderem Kulturminister, ein Mann, der nicht zu übertriebener Selbstkritik neigt, zeigte sich nun angesichts der Vorwürfe aus allen Parteien, außer seiner eigenen, der Linken, demütig. Vor allem für die Steilvorlage, dass Positionen, die in Verhandlungen schon mal erreicht waren, im späteren Vertragsentwurf wieder verschwunden waren. wie etwa der Doppelsitz der Stiftung in Halle und Rudolstadt. Hoff begründete dies so.
Ungeschicklichkeit auf Seite des Ministers. So, Punkt. Am Ende trage ich die Verantwortung für jedes Papier, das die Staatskanzlei verlässt. Punkt. Und insofern habe ich im Juni 2019 dem Landtag etwas zugesagt, was im Februar 2020 im Staatsvertrag so nicht drinsteht, trage ich dafür die Verantwortung. So, es gehört dazu. Und dann kannst du sagen, da war ich nicht so gut, wie ich das gern gewollt hätte, muss ich es besser machen. Punkt. Verantwortung trage ich selbst für die Entscheidung, die ich zu treffen habe.
Es soll nun neu verhandelt werden zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch mit dem Bund. Es wird um die Frage gehen, was vom großzügigen Angebot des Bundes bleibt, neben den 100 Millionen Euro Einmalzahlung pro Land auch noch bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr als Betriebskostenunterstützung zu zahlen. Das sieht Hoff stark gefährdet, wenn die Länder mehr Kontrolle und mehr Eigenständigkeit bei ihren Schlössern wollen. Etwa mit einer Dachstiftung, die die Gelder nur an die jeweiligen Landesstiftungen durchreicht oder mit Direktzahlungen vom Bund an die beiden Länder.
Das wäre das Modell, Souveränität hat ihren Preis. Aber es kann eine Option sein.
Letztlich müssen sich die Länder bei gerade stark sinkenden Steuereinnahmen entscheiden, ob sie ihre volle Kulturhoheit behalten oder sich vom Bund goldene Zügel anlegen lassen wollen, um mehr Unterstützung zu bekommen. Carsten Schneider warnt jedoch, auch die CDU, deren Zustimmung Rot-Rot-Grün in Thüringen am Ende braucht, davor, am Ende alles zu verspielen.
Ja, das wäre eine Tragödie. Das wäre wirklich eine dramatische Situation, weil das Land Thüringen nicht in der Lage ist und auch Sachsen-Anhalt nicht, den kulturellen Reichtum finanziell so zu unterlegen. Wir gehen ja auf eine saure Gurkenzeit, was die öffentlichen Finanzen in den nächsten mindestens 5 Jahren anbelangt, entgegen. Und es ist eine historische Chance, den Bund mit in die Verantwortung für den kulturellen Reichtum Thürings mitzuziehen. Das ist eine Riesenchance. Wenn das nicht gelingt, wird das Erwachen, glaube ich, sehr finster werden.
Benjamin Emanuel Hoff kommentiert das sehr knapp.
Ich habe Carsten Schneider selten widersprochen.
Der thüringische Kulturminister im Bericht von Henry Bernhard. Gregor Sander guckt auch nach vorn in die Zeitungsfeuilletons von morgen.
Die Videos gehören zum Ritual dieses Wettbewerbs, erklärt Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel. Gemeint ist der am Mittwoch beginnende Bachmann-Preis in Klagenfurt, der in diesem Jahr in einer virtuellen Version stattfindet. In den genannten Videos werden die Autoren vor der Lesung filmisch vorgestellt. Inzwischen produzieren die Autorinnen und Autoren in der Regel selbst, so Bartels. Sie scheinen mehr Angst vor der Aufnahme zu haben, als vor ihrer Lesung oder dem Urteil der Jury. Ihr Grundzug ist der der Vermeidung, mehr noch der einer gezielten Verweigerung. Und diese gezielte Verweigerung der Autorinnen im bewegten Bild beschreibt der Tagesspiegel-Autor so. Jasmin Ramadans Video ist eine von beschwingten Klavierklängen begleitete bunte Computeranimation ohne Worte, darin eine Figur, mal mit Zigarette, mal an der Tastatur. Carolina Schutti sagt auch kein Wort. Bei den Männern gibt es laut Bartels auch keine Action. Levin Westermann sieht man ebenfalls nicht. In seinem Video läuft jemand an einem Hang entlang irgendwo im Süden. Das Meer ist blau, der Himmel auch. Eckhard Knörer von der Taz hat dann doch noch Erstaunliches über eine Teilnehmerin zu berichten. Für Helga Schubert ist es der 2. Anlauf. Vor 40 Jahren war sie schon einmal zum Wettlesen in Klagenfurt eingeladen, damals noch als Bürgerin der DDR. Dann aber verweigerte man ihr die Ausreise, auch weil der Antikommunist Marcel Reich-Ranitzky, steht so in der Stasi-Akte zum Vorgang, Juryvorsitzender war. Die heute 80-jährige Autorin, die später sogar Jurorin beim Bachmann-Preis wurde, hat so also einiges zu erzählen und auch ein den Kritiker zufriedenstellendes Video über sich machen lassen. Im kleinen Porträtfilm, den man im Netz sehen kann, staunt sie selbst darüber am meisten und feiert die Einladung als kleinen Sieg über die Diktatur, zumal die, die es mir damals verboten haben, alle schon tot sind. Nur wenig jünger als Helga Schubert und sogar Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet ist Bob Dylan. Ganz der Alte, titelt in der Süddeutschen Zeitung Willi Winkler über den Barden und zwar aus folgendem Grund. Andere haben während der Corona-Monate ins Tagebuch geschluchzt oder episch langweilige Home-Movies gemacht, für die sich sogar die eingeblendeten Zimmerpflanzen schämten. Dylan ist vernünftigerweise in sich gegangen und mit 10 Dylan-Stücken wieder herausgekommen. Nun darf man bezweifeln, dass selbst Tausendsasser Bob Dylan in 3 Monaten ein Album zusammenschustert, aber die Winklersche Begeisterung kennt trotzdem keine Grenzen und teilt sich wie folgt mit. Es ist ein Schnitter, der heißt aber nicht Tod, sondern Dr. Dylan, und der schnitzelt sich im trügerischsten Schwebeblues ein Gesicht aus Al Pacinos Scarface und Marlon Brandos Paten zu einem Roboterkommando zusammen. Wenn er halb bis dreiviertel stark herumdröhnt, Ich mache deine Frau zur Witwe und du wirst nicht alt werden, ist das ein so piratenmäßiger Schichtelhumor, dass da keine Altersmilde mehr nachdringen kann. Rough and Rowdy Ways heißt das Werk dann auch passenderweise und kommt diese Woche in die Plattenläden. Sehnsüchtiges erzählt uns Holger Gerz ebenfalls in der SZ. 102.444 Menschen sahen im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt das Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft 1970. Das ist in Zeiten der Geisterspiele, bei denen jede Traineranweisung zu hören ist, wie in der Kreisliga, kaum noch vorzustellen. Diesem sagenhaften 4:3 zwischen Italien und Westdeutschland ist nun ein Printmagazin mit dem Titel »Mehr als ein Spiel« von über 100 Seiten gewidmet worden. Die Werbebanden im Aztekenstadion, Cinzano, Alka-Seltzer, Brandy Presidente, Gerd Müllers zerwuscheltes Haar direkt nach dem Kopfball zum 3:3, schwärmt Gerz, und man muss wohl Fußballfan sein, um das alles zu verstehen, denn selbst Rohr Wolf dichtete damals: Das war ein Drama allererster Sorte. Hier schweige ich, es fehlen mir die Worte.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander. Ich wünsche eine gute Nacht.